Diese Folge des Fliegermagazins Safety Talks wird präsentiert von FLAM, dem praktischen Kollisionswarnsystem. Jetzt im Fliegermagazin-Podcast Safety Talk, warum es sinnvoll ist, Ereignisse zu melden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fliegermagazins Safety Talks, dem Podcast, in dem Pilotinnen und Piloten von besonderen Ereignissen im Rahmen ihrer Fliegerei berichten. Meistens zumindest, denn heute steht ein anderes Thema im Vordergrund. Mein Name ist Martin Schenkemeier und in dieser Folge spreche ich mit Kai Gonet. Er ist selbstbegeisterter Flieger und arbeitet beim Luftfahrtbundesamt im Referat für Ereignismeldungen. Er wird uns heute erklären, warum es sinnvoll ist, sicherheitsrelevante Vorfälle zu melden, wo das geht und warum sich niemand davor fürchten muss. Du willst nicht nur fliegen, sondern auch sicher ankommen? Dann brauchst du das neue PowerFLAM Flex. Das System vereint modernste Kollisionswarnung mit smarter Technologie. Egal ob im Segler, Motorflieger oder ultraleicht. Mit Wi-Fi und Bluetooth ist Flex kinderleicht zu bedienen und sofort einsatzbereit. Es verbindet sich nahtlos mit deiner Navigations-App und zeigt dir den Verkehr direkt auf deinem Display an. Reagieren, bevor es zu spät ist. Das ist das neue PowerFLAM Flex. Mehr Infos findest du unter www.flam.com. www.flam.com. Wenn dir auch etwas Aufregendes beim Fliegen widerfahren ist, wovon alle etwas lernen können und du gerne darüber sprechen möchtest, dann schreib uns eine E-Mail an redaktion@fliegermagazin.de. Ja, doch nun zu meinem heutigen Gast. Kai, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist.
Ja, hallo. Danke für die nette Begrüßung und ich freue mich auch.
Ja, Kai, bevor wir nun zum Thema Ereignismeldungen kommen, erzähl uns kurz mal ein bisschen von dir. Wie bist du zum Fliegen gekommen? Was fliegst du?
Ja, ich bin, wie gesagt, arbeite jetzt beim Luftfahrtbundesamt, jetzt inzwischen 50 Jahre alt und ich fliege, seitdem ich 15 Jahre alt bin, bin quasi über den Segelflug gekommen, erstmal primär, habe dann meinen Motorseglerschein gemacht, dann auch irgendwann meinen Motorflugschein, meinen Fluglehrer gemacht für Segelflug, mache zum Teil auch noch relativ aktiv Kunstflug, also Segelkunstflug, im Hauptsächlichen und ja, wie gesagt, bin jetzt eigentlich eher mehr auf der Lehrerseite, also sprich hinten oder auf der rechten Seite, je nachdem, welches Flugzeug man fliegt und habe jetzt quasi den Absprung geschafft und habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe eigentlich Luft- und Raumfahrttechnik studiert und ich bin jetzt beim Luftfahrtbundesamt.
Okay, dazu kommen wir gleich nochmal. Also du bist selber noch aktiver Flieger und auf verschiedensten Flugzeugtypen unterwegs und auch Fluglehrer, habe ich verstanden. Und dann kommen wir direkt zu meiner Lieblingsfrage, nämlich welcher Umgang mit Fehlern und Missgeschicken wurde dir in deinem fliegerischen Umfeld beigebracht, vorgelebt?
Ich hatte von Anfang an relativ schlechte Erfahrungen mit Fehlerkultur. Ich bin in einem Verein, habe ich das Fliegen gelernt, wo Fehlerkultur nicht wirklich groß geschrieben worden ist, was mir damals auch in meiner Flugschulzeit relativ schwer zu schaffen gemacht hat. Das habe ich aber erst hinterher verstanden. Ich hatte beispielsweise mal ein Ereignis, da bin ich gerade vom Segelflug auf den Motorsegler umgestiegen. Der hat ja auch relativ viel Spannweite. Und da habe ich beim Rollen, als ich über Land gegangen bin, beim Rollen nach dem Landen aus Versehen ein Fahrzeug übersehen. Das habe ich dann mit der Tragfläche touchiert und hat auch einen ganz kleinen Schaden am Flugzeug hinterlassen, den ich aber an dem ersten Moment erstmal überhaupt gar nicht gesehen habe. Ich habe es natürlich kontrolliert, habe es nicht gesehen und dann bin ich damit weitergeflogen. Nachher im Verein hat man das nachher herausgefunden und man hat mich da doch relativ harsch zur Rede gestellt und das fand ich natürlich als Flugschüler nicht so schön. Und das war so mein erster Ansatz an Flugsicherheit. Dann bin ich habe ich den Verein gewechselt und habe auf einmal gesehen, dass es doch deutlich besser geht. Und sukzessive ist es natürlich dann auch dann in diesem Verein immer besser geworden mit der Fehlerkultur. Und jetzt bin ich wieder in einem anderen Verein und da wird das natürlich noch deutlich besser gelebt, weil ich da jetzt auch relativ drauf dränge, dass das halt eben solche Sachen aufbereitet werden und nachher auch sachlich auf der Sachebene nachher diskutiert werden.
Okay, also du sagst, du hast auch eine gewisse Entwicklung durchlaufen. Anfangs war es genau, wie es nicht sein sollte, nämlich du wurdest harsch zur Rede gestellt für das, was dir da passiert ist. Aber genau. Ja, das hat sich inzwischen gebessert. Mhm. Das ist gut. Ja, Kai, du hast gesagt, du arbeitest beim ABA. Wie bist du da zu deinem Beruf gekommen und was machst du da?
Ja, ich bin im Referat B6 Ereignismeldung. Dort verarbeiten wir sicherheitsrelevante Ereignisse, die an uns gemeldet werden und versuchen das auf sachlicher Ebene, die Flugsicherheit in der Fliegerei zu erhöhen. Kleine Anekdote dazu ist, ich hatte das mal bei mir, ich hatte einen Near-Miss, also sprich einen Fasszusammenstoß, in dem ich in einem Segelflugzeug geflogen bin mit einem Gast hinten drinne. Und wir sind dann durch Abwindfelder relativ schnell wieder nach unten gekommen und ich musste relativ zügig die Landung einleiten. Plötzlich gab es bei mir im Cockpit einen Alarmton, das ich zuerst aber überhaupt gar nicht zuordnen konnte. Dachte mir so, das ist aber das FLAM. Ein FLAM ist ein Gerät, was Luftfahrzeugannäherung ankündigt. Ich war allerdings schon im Endanflug, also quasi hatte die Landebahn vor mir. Manchmal schlägt dieses FLAM an, weil vor einem das Flugzeug noch nicht aus der Landebahn rausgezogen worden ist. Das gab es aber nicht. Und ich habe mich nur gewundert, warum das auf einmal passiert ist. Und dann sah ich auf einmal im Augenwinkel, wie ein Flugzeug unter mir im Endanflug mich überholt hat und quasi vor mir gelandet ist, relativ lang durch gelandet ist, sodass es eigentlich auf der Landebahn nachher später keine Berührungspunkte mehr gab. Aber es hat mich schon wirklich geärgert, weil sowas darf eigentlich nicht passieren. Und ich war im ersten Moment relativ emotional. Da habe ich gedacht, das darf ja eigentlich gar nicht wahr sein. Und habe mich dann besonnen, okay, mit emotionalen Dingen kann man in der Luftfahrt eigentlich nicht wirklich viel erreichen. Und habe mir quasi diese Geodaten, die wir dann in diesem FLAM gespeichert werden, mir angeschaut, um zu gucken auf sachlicher Ebene, was ist denn überhaupt passiert. Es hat sich nachher herausgestellt, dass ich in einem wirklich sehr starken Abwindfeld war. Ich hatte mit einem Fluggast hinten drinne, mit dem ich relativ viel geredet habe und habe anscheinend vielleicht auch nicht auf Funksprüche reagiert. Und das andere Segelflugzeug war bestückt ebenfalls mit zwei Fluglehrern, hat aber die Platzrunde komplett anders geflogen. Also anstatt normalerweise rechtsrum ist es linksrum geflogen, relativ weiträumig, hat wohl auch im Nachgang hat sich herausgestellt, wo seine Position angekündigt, was ich aber nicht gehört habe und hat mir dann quasi den Flugweg abgeschnitten. Nichtsdestotrotz, wir haben das unter Fluglehrerkollegen wirklich auch unter im Verein auch nachher später aufgearbeitet. Auf sachlicher Ebene haben uns anschließend die Hände geschüttelt und haben gesagt, ja, passiert. Lesson learned. Ich war in einem großen Abwindfeld. Ich muss dann wirklich mehr auf den Endanflug achten. Er hat das Lesson learned gemacht. Er sollte die Platzrunde vernünftig oder beziehungsweise richtig rumfliegen. Und dann wäre das Ganze nicht passiert. Aus diesem Anlass heraus wollte ich immer mehr für Flugsicherheit machen. Und das wurde dann nachher diese Stelle ausgeschrieben beim Luftfahrtbundesamt, die genau das erfüllte. Ich wusste damals noch nichts davon, wie das überhaupt abgearbeitet wird und dachte mir so, ich schnupper da mal rein. Und jetzt ist es wirklich, wenn man so möchte, Leidenschaft und ja, Flugsicherheit ist einfach ein großes Ding. Meine Tochter fliegt auch, meine Frau hat früher relativ lange in der kleinen Luftfahrt gearbeitet. Von daher ist es für mich eine wirklich essentielle Arbeitsstätte, wo ich so sage, da muss angesetzt werden.
Ich finde es ja richtig großartig, dass du einfach in deiner eigenen Fliegerei was erlebt hast im Bereich der Flugsicherheit, was positiv aufgearbeitet wurde und dass das dann dazu geführt hat, dass du dich auch beruflich dafür interessiert hast und das umsetzen konntest. Das ist ja eine tolle Geschichte.
Ja, das ist halt eben das absolute konträre Gegenteil zu dem, was ja quasi in meiner Flugausbildung gelebt worden ist. Und deswegen kann ich nur jedem Verein raten, da mehr für zu tun, dass diese Redlichkeitskultur oder Just Culture oder wie du es mal genannt hattest, irgendwie verantwortungsvolle Fehlerkultur mal vernünftig damit umgegangen wird.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig und ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen.
Genau.
Okay, toll, dann hast du uns jetzt beschrieben, wie du zu diesem Beruf gekommen bist beim Luftfahrtbundesamt und du sagtest, ihr bearbeitet Ereignismeldungen. Jetzt erzähl uns doch mal, warum sollte ich als Privatpilot überhaupt Vorfälle an Behörden oder andere Stellen melden? Ist das nicht eigentlich was für die Profis? Warum soll ich das jetzt auch machen? Was bringt das denn?
Ja, natürlich, das kommt natürlich alles aus der kommerziellen Luftfahrt. Da hat man deutlich mehr Flugbewegungen. Das ist quasi auf einer Daily Basis, also sprich, man macht das jeden Tag und wenn da solche Fehler sich einschleichen, dann sollte man das melden und diese Fehler auch ausmerzen. In der kleinen Fliegerei ist das ein bisschen anders. Wir haben relativ viele Flugzeuge, also wir sprechen hier so von 2000 Airlinern, sag ich mal so ungefähr, zu 15.000 kleinen Maschinen unterhalb von 2 Tonnen. Und man sieht halt eben diese deutliche Differenz, aber auch die Flugsicherheit in diesen Flugzeugen muss ja gewährleistet sein. Sprich, wenn die technische Probleme haben. Es sind natürlich gleich bei einem Muster viel mehr Maschinen betroffen als in der großen Luftfahrt, sage ich jetzt mal. Und jeder kann doch nur aus den Fehlern lernen, die andere schon mal gemacht haben. Weil wenn man einen Fehler macht, der nachher tödlich endet, das will doch keiner. Und deswegen sind wir darauf erpicht, möglichst viele Fehler auszumerzen, schon im Vorfeld. Man kennt vielleicht dieses Schweizer Käsemodell, dass man da immer so viele Löcher hat. Und wenn alle Löcher hintereinander stehen, zack, führt es zum Unfall. Und wir möchten natürlich versuchen, die Löcher möglichst wenig Löcher dort auftreten zu lassen, dass es nachher wirklich zu einem Unfall kommt.
Okay, also du sagst, es geht darum, dass ihr sozusagen Wind davon bekommt, wenn es im Flugbetrieb betrieblich, aber auch technisch zu Vorfällen und Problemen kommt. Ihr sammelt die Daten dann, wertet sie aus und schaut, ob es dann Muster gibt, wo Handlungsbedarf besteht. Das habe ich richtig verstanden, ja.
Ganz genau. Wir arbeiten mit so einer nationalen Datenbank, so nennen wir das. Die wird nachher überführt in eine europäische Datenbank. Sprich, wir können nachher dann auch gucken, wie in ganz Europa beispielsweise bei einem Flugzeugtyp irgendwelche technischen Probleme auftreten. Das können wir nachgucken. Und an der operativen Seite können wir natürlich auch sehen, gibt es an einem Flugplatz besondere Besonderheiten. Da fährt zum Beispiel, ich nenne mal so ein Beispiel aus der Praxis, ein Bus fährt permanent irgendwie auf dem Rollweg rum. Und das passiert nicht nur einer Maschine, sondern mehrmals bei einem gleichen Flugplatz. Und dann muss man vielleicht mal gucken und dann bespricht man, ob da Leute besser geschult werden müssen zum Beispiel. Das ist so ein Fall aus der Praxis.
Ja, okay. Gut, wo kann ich denn jetzt Dinge melden? Also jeder kennt, glaube ich, die BFU, das ist geläufig, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Da melde ich Unfälle, wo es zu Material und Materialschäden oder auch Personenschäden gekommen ist. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Das klärt die Luft-VO § 7 beziehungsweise die EU-Verordnung 996/2010.
Also das sind die Dinge, die ich an die BFU melden muss.
Ganz genau.
So, und wo kann ich jetzt noch Dinge melden, beziehungsweise wie melde ich Dinge, dass sie euch im Bereich der Ereignismeldung erreichen?
Da hat die EASA so ein Aviation Reporting Portal aufgesetzt, das nennt sich ECAIRS, European Coordination Center for Accident and Incident Reporting. Das ist also deren Plattform, nenne ich es mal. Dort wird dann gemeldet. Jedes deutsche Flugzeug bzw. alles, was in Deutschland passiert, landet erstmal primär beim Luftfahrtbundesamt. Wir verteilen die an die jeweilige zuständige Behörde. Wir sind zum Beispiel für technische Sachen zuständig. Für einige Flugplätze und für den Luftraum ist zum Beispiel das BAF zuständig, das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung. Dann gibt es noch verschiedene Landesluftfahrtbehörden, die da noch mit reinspielen. Und die APEC, das ist ein spezielles Gremium, die Luftfahrzeugannäherung auswertet. Und dann gibt es auch noch das DAFL, das ist der Verband für biologische Flugsicherheit. Die sind vor allen Dingen für Vogelschläge zuständig und Wildtierschläge. Auch ein relativ großer Bereich bei uns in der Ereignismeldung.
Tausende Piloten fliegen heute schon mit FLAM. Jetzt gibt's das System in seiner stärksten Form. Power FLAM Flex. Mit smartem Design, neuen Schnittstellen und der bewährten FLAM-Sicherheitstechnologie. Egal ob Motor- oder Segelflug, Flex funktioniert in jedem Flugzeug. Mehr Infos findest du auf www.flam.com. www.flam.com. Okay, also du sagst, man geht aufs ECAIRS-Portal,
genau.
Wo das ist oder unter welcher URL das zu erreichen ist, würden wir dann nochmal in den Shownotes posten.
Oder man googelt es unter Aviation Reporting Portal, dann findet man das auch relativ schnell.
Klar, googeln geht natürlich auch. Ja, das ist ein System der EASA, wo man dann den jeweiligen Vorfall einträgt, sagt, es ist in Deutschland passiert und sobald das der Fall ist, geht das an euch.
Genau. Oder ein deutsches Luftfahrzeug ist betroffen. Also sprich, wir bekommen auch die Meldungen, die dann quasi in Österreich oder in der Schweiz oder im europäischen Ausland passieren.
Ah, verstehe. Also Ereignisort ist ausschlaggebend und Registrierungsland
genau.
des Luftfahrzeugs. Okay. Gut. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was sollte ich über ECAIRS melden und was muss ich über ECAIRS melden? Weil klar, wir wissen, es gibt gewisse Dinge, die sind verpflichtend, dass diese zu melden sind an die Behörden, aber dann ist es ja auch Sinn des Ganzen, wie ich verstanden habe, dass man Dinge meldet, die vielleicht auch nicht verpflichtend sind. Aber trotzdem kann es nützlich sein, sie zu melden.
Also im Prinzip steht alles in der EU-Verordnung 2015-1018, Anhang 5. Dort sind die Pflichtmeldungen aufgelistet. Also zum Beispiel eine Pflichtmeldung ist auch ein Unfall. Wenn irgendwo ein Unfall passiert, muss es an die BfU und binnen 72 Stunden an uns auch geschickt werden. Das wissen bloß die wenigsten.
Okay.
Deswegen hier auch diese Aufklärungsarbeit. Mhm. Ansonsten steht dort zum Beispiel drin, man hat Probleme mit der Steuerung, man hat Probleme mit dem Triebwerk oder man hat eine Luftfahrzeugannäherung, die muss auch gemeldet werden. Da gibt es also einen ganzen Katalog, der dort gemeldet wird, der gemeldet werden muss. Falls aber zum Beispiel ein Pilot sagt, ich möchte aber trotzdem etwas melden, dann ist das eine sogenannte freiwillige Meldung. Darf auch gemeldet werden und es wird ganz genau von mir bzw. von meinen Kolleginnen und Kollegen hier abgearbeitet. Also jede Meldung wird hier physikalisch angefasst. In unserem Meldeportal wird auf Qualität gesichert, weil wir haben so einen relativ strengen Katalog, wie eine Meldung auszusehen hat. Wenn diese Meldung nicht so aussieht, wenn sie reinkommt, dann müssen wir Informationen ergänzen, müssen das Luftfahrzeug nochmal genau gucken, welcher Typ das genau ist, eventuell was für ein Triebwerk verbaut ist, bei Motorgeschichten zum Beispiel. Das ist halt eben unsere Arbeit. Und das passiert wirklich mit jeder einzelnen Meldung bei uns. Und wir bekommen halt eben, also beim Luftfahrtbundesamt sind wir ungefähr bei 11.000 Meldungen. Gesamtdeutschland haben wir ungefähr 17.000 Meldungen, die größtenteils eher technischer Natur sind dann.
Kannst du sagen, wie viele von diesen Meldungen auf Luftfahrzeuge mit einer maximalen Abflugmasse unter 2 Tonnen entfallen? Kann man das sagen?
Ja, das kann ich.
Wie im Moment das Verhältnis ist?
Ja, das kann ich ungefähr sagen. Also wir haben, wie gesagt, beim Luftfahrtbundesamt für Technik und Betrieb haben wir ungefähr 11.000 Meldungen. Davon sind 500 Meldungen ungefähr, die in der kleinen Luftfahrt sind. Ich habe ja vorhin schon mal so von der Statistik erwähnt, wir haben 2000 Luftfahrzeuge in der großen Fliegerei, aber über 15.000 Flugzeuge in der kleinen Fliegerei unter 2 Tonnen. Das ist natürlich ein großes Ungleichgewicht, sag ich mal. Und da arbeiten wir gerade dran, dass da mehr Sicherheit auch bei den kleinen Luftfahrern geweckt wird und das Melden nicht schädlich ist. Wir winken jetzt hier nicht mit einer Ordnungswidrigkeit oder einem Strafzettel oder sowas.
Okay, ja, das ist interessant, weil man sollte ja eigentlich, wenn man die Anzahl der Flugzeuge in den jeweiligen Gewichtsklassen betrachtet, erwarten, dass das Verhältnis der Meldungen genau andersrum ist.
Genau.
Und das ist nicht der Fall. Und ich nehme an, das hältst du für ausbaufähig.
Genau. Also nur mal vielleicht nochmal so zur Statistik, weil das ist immer sowas gefragt wird, was ist denn unser Kerngebiet? Also wir haben wirklich relativ viel mit Vogelschlägen zu tun. Da sind wir so bei 2.500 Meldungen im Jahr. Wir haben relativ viele Laserattacken, was sogar zum Teil eine Straftat ist. Also nein, es ist eine Straftat. Da haben wir immerhin 500 Meldungen pro Jahr. Und wir haben auch relativ viele, ich sag's mal immer, renitente oder widerspenstige Passagiere. Das sind so 500 Meldungen im Jahr auch. Also da, wo es wirklich andere Passagiere vielleicht gefährdet, beziehungsweise den Flug gefährdet, da haben wir immerhin, wie gesagt, 500 Meldungen im Jahr.
Dann lass uns nochmal zurück zu der Ausgangsfrage kommen. Also du hast eine EU-Verordnung zitiert, wo drin steht, was gemeldet werden muss und sagst aber darüber hinaus, alles andere schadet nicht. Meldet es bitte, denn im Zweifel hilft es. Ich habe da auch mal in meinem Umfeld, in meinem fliegerischen Umfeld den Spruch gehört, if in doubt, fill it out. Also wenn du zweifelst, ob es sinnvoll ist, etwas zu melden, hör auf, sondern füll es aus und melde es. Das finde ich immer auch einen ganz eingänglichen Spruch.
Ja.
Du hast es zwar schon angedeutet, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wenn jetzt so eine Meldung abgeschickt wurde über ECAS, was passiert mit der Meldung, wo wird sie gespeichert und wer kann sie alles einsehen? Vielleicht kannst du das noch mal etwas genauer beschreiben an der Stelle.
Also ja, wie gesagt, sie kommt bei uns rein, wir verteilen sie an die jeweilige Behörde. Die bei uns landen, werden im Zufallsprinzip an meine Kolleginnen und Kollegen und mich weiterverteilt. Jeder hat dann so ein bestimmtes Kontingent und wir schauen, ob die Meldung so gespeichert werden kann. Wir speichern es erstmal in der sogenannten nationalen Datenbank, also nur für uns. Das Erste, was wir damit machen, ist anonymisieren. Also sprich, wenn dort irgendwelche Klarnamen gemeldet werden oder Vereinsnamen, sage ich jetzt mal, die werden von uns aus der Meldung rausgeixt. Wenn die dann qualitätsgesichert ist und wir müssen da so diverse Attribute noch mit einfügen. Das nennt sich Event, also sprich, welche Events können wir jetzt da verklausulieren, um nachher eine vernünftige statistische Auswertung zu machen. Und wenn das dann alles passiert ist, dann wird das in den europäischen Datenspeicher überführt und das können dann alle die Leute, die Zugriffsrechte darauf haben, das sind nicht wirklich viele, aber zum Beispiel jede nationale Luftfahrtbehörde hat darauf Zugriff oder hat Personen, die darauf Zugriff haben und die können dann darüber dann auch Auswertungen fahren. Also sprich, sieht man bei einem Flugzeugmuster im eigenen Land irgendwelche Dinge, die dort passieren, dann kann man das auch auf europäischer Ebene einmal durchlaufen lassen und gucken, ob da auch die gleichen Probleme haben. Und je nachdem kann man dann das eine Lösung kleiner adressieren, also nur national oder halt eben auch europäisch. Mit ADs nennt sich Airworthiness Directives, also sowas, was früher die LTA war oder im Deutschen ist es die LTA. Das kann man natürlich dann einmal größer aufrollen oder auch kleiner ausrollen.
Also es wird in einem nationalen Speicher gespeichert,
genau.
Es wird an die Behörden weitergeleitet, die der jeweilige Vorfall betreffen könnte,
genau.
Und auch in einer europäischen Datenbank erfasst.
Genau, das hört sich erstmal nach sehr viel Behördenkram an, aber das sind nur einzelne Personen, die damit beschäftigt sind, meistens jedenfalls. Erst wenn solche Dinge dann wirklich größer aufgehängt werden, dann kommen da mehrere Leute ins Spiel und auch mehrere Behörden, weil wir uns dann abstimmen müssen, wie wir damit am besten umgehen. Und auch da wieder die ganz große Überschrift, wir möchten Sicherheit erhöhen und keine Strafzettel verteilen.
Ja, guter Punkt, den du da gerade ansprichst. Lass uns mal über Vorurteile und Vorbehalte sprechen, die es häufig gibt, was solche Ereignismeldungen angeht. Du sagst gerade, wir möchten Sicherheit schaffen und niemanden bestrafen. Viele Flieger fürchten ja leider Gottes Konsequenzen und verzichten im Zweifel lieber auf Meldungen und beäugen Behörden kritisch. Deswegen nochmal die Frage, du hast es zwar gerade schon angedeutet, aber wenn ich was melde, habe ich eine Strafe zu fürchten?
Prinzipiell nein. Weil der Melder und alle Beteiligten sind in der EU-Verordnung, so steht es dort drin, geschützt. Also sprich, wir dürfen zum Beispiel an Staatsanwaltschaften, wenn irgendwelche Fragen kommen, wer an dem und dem Tag mit dem und dem Flieger unterwegs war und wir haben Kenntnis davon, dürfen wir die Namen nicht rausgeben. Das ist einfach so. Wenn natürlich, wenn wir sehen, dass dort Vorsatz ist, also da fliegt ein Flugzeug permanent immer in den gleichen Luftraum ein, weil zum Beispiel dort ist sein Haus, sein Wohnhaus und möchte das ganz gerne fotografieren und fliegt in eine EDR rein und wir kriegen das mit, dann müssen wir das natürlich auch nachverfolgen. Aber im Prinzip ist erstmal der Melder geschützt.
Okay, also keine Strafe zu fürchten, außer, und das ist glaube ich eine generelle Regel in der Fliegerei, wenn Vorsatz besteht oder
genau.
Grobe Fahrlässigkeit, dann ist man nicht vor Strafe geschützt, aber dann wird das wahrscheinlich nicht zwangsläufig durch eine Ereignismeldung ausgelöst, das Straf-
Ganz
oder Ordnungswidrigkeitsverfahren,
genau.
Sondern dann wird es eh auf anderem Wege bereits erfasst und bekannt sein.
Ja, genau. Also zum Beispiel gibt es das sogenannte Journal von der DFS, das wissen auch relativ wenige, die sind dazu verpflichtet, irgendwelche Luftraumverletzungen beispielsweise zu melden. Die landen gar nicht bei uns auf dem Tisch, sondern die gehen dann in die dazu zuständige Behörde, das BAF, und das wird dann dort von der Rechtsabteilung dort abgewickelt. Das erfahren wir gar nicht. Wir erfahren es allerhöchstens dann, wenn der Pilot sagt, oh verdammt, ich war jetzt doch mit meinem linken Flügel in der EDR drinne. Ich melde es sicherheitshalber mal. Ich bin mir darüber bewusst, was dieser Fehler war und da ist natürlich dann meldet er, aber wir melden dann nicht weiter ans BAF beispielsweise.
Also bei euch ist das sozusagen bei uns ist das sicher verwahrt. Ja, das ist gut zu wissen. Dann gibt es noch einen zweiten Stereotyp, über den ich kurz mit dir sprechen möchte. Und zwar hat mir neulich jemand gesagt, ich habe da mal was gemeldet, da kam nie was zurück. Das bringt doch alles gar nichts. Was würdest du da sagen?
Wie gesagt, wir haben ungefähr 17.000 Meldungen deutschlandweit und wir können nicht jedem Melder die Antwort geben, die er gerne haben möchte. Natürlich, sie geht bei uns ein. Der Melder bekommt von dem System natürlich auch eine Meldung, dass er was gemeldet hat. Nichtsdestotrotz, wir kommunizieren nicht mit jedem Melder. Wenn wir Fragen haben, dann fragen wir auch nach. Es ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Meldeportal. Auf der allerletzten Seite steht halt eben, möchten Sie Ihren Namen nennen mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die taucht in einer europäischen Datenbank beispielsweise nicht auf. Ganz wichtig zu wissen, die taucht nur bei uns in der nationalen Datenbank auf und wir benutzen sie auch ausschließlich dafür, wenn wir Rückfragen haben. Sprich, in dem Text ist vielleicht ein Zahlendreher in dem Kennzeichen drin. Wir finden zu dem gleichen Flugzeug aber ein anderes Muster, was angegeben ist. Dann fragen wir nach, welches Flugzeug war denn das überhaupt? Ist da ein Zahlendreher oder ein Buchstabendreher drin? Oder wenn wir den Hergang doch nochmal genauer wissen möchten, wie das passiert ist. Und dann fragen wir nach. Dafür ist diese Telefonnummer. Aber die taucht nur bei uns bzw. bei demjenigen auf, der diese Meldung bearbeitet. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten, ja, passiert damit durchaus was. Wir qualitätssichern diese Meldung, fügen unsere statistischen Marker mit rein, werden alle Namen erstmal anonymisiert, dass die erst gar nicht in einer anderen Datenbank auftauchen. Und das ist unser Kerngeschäft. Und jeder, der eine Meldung meldet, kann sich sicher sein, sie landet hier und sie wird bearbeitet.
Okay, also wenn man nichts von euch hört, heißt das nicht, dass sie nicht angekommen ist, dass sie im Papierkorb verschwindet oder in irgendeiner Form nutzlos ist, sondern ganz im Gegenteil, du sagtest ja eingangs, jede Meldung wird physisch, also aktiv von einem Mitarbeiter bearbeitet, aber zur Kommunikation kommt es nur bei Rückfragen.
Genau, keine Rückmeldung ist eine gute Meldung. Also sprich, dann ist mit der Meldung alles soweit in Ordnung, dass wir die auch weiterverarbeiten können.
Weiterverarbeiten heißt nicht, ihr schiebt sie irgendwo hin und sie wird nie wieder angeguckt, sondern sie ist in dem Moment nützlich, wo sich Meldungen zu einem bestimmten Ereignis häufen genau. Und ihr erkennt, okay, hier besteht ein systematisches Problem und Handlungsbedarf.
Ganz genau. Das macht zum Beispiel auch dann die APEC, die dann sagt, okay, gut, sie gibt auch Empfehlungen raus, ob wir vielleicht dies oder das vielleicht im Luftraum ändern sollten und spült es dann nachher in die verschiedenen Gremien mit hinein, um zu sagen, ja, hier passt vielleicht was nicht. Das ist also ein völlig lebendes Dokument, möchte ich mal fast sagen. Und jede Meldung wird in irgendeiner Form berücksichtigt. Und wenn sie halt eben, ja, ein statistisch zu kleiner Teil ist, dann halt eben vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal. Das ist ja auch ein System, was in die Zukunft gerichtet ist.
Ganz kurz noch einmal APEC, was ist das, weil du Abkürzung gerade erwähnt hast für unsere Hörerinnen und Hörer?
Die APEC ist die Aircraft Proximity Evaluation Group. Das sind ein Gremium mit verschiedenen Fluggesellschaften, mit verschiedenen Behörden, mit verschiedenen Verbänden, also Luftfahrtverbänden, die darüber diskutieren, wie man Luftfahrzeugannäherungen vermeiden kann. Da werden aktuelle Fälle besprochen und geschaut, wie man solche Luftfahrzeugannäherungen vermeiden kann. Inklusive auch eventuell, was ist mit dem Luftraum dort eventuell los, beziehungsweise wie kann man den Luftraum anpassen, damit man das weniger hat.
Verstanden, danke für die Erklärung nochmal. Jetzt eine Frage noch zum Thema Luftsportgeräte. Ist das ECAS auch für Luftsportgeräte da und relevant? Oder gibt es dort alternative Meldewege?
Also ja, es gibt alternative Meldewege, weil wir sind nur für die zertifizierten Luftfahrzeuge verantwortlich. Was sind zertifizierte Luftfahrzeuge? Das sind alle Luftfahrzeuge, die hier beim LBA zugelassen bzw. in der Luftfahrzeugrolle eingetragen sind. Das heißt, damit fallen alle Delta-Mike-Registrierten raus, weil die sind über die Verbände, über die beauftragten Verbände geregelt, sprich den DAEC, den Deutschen Aeroclub oder den DULF, den Deutschen Ultraleichtflugverband. Nichtsdestotrotz gibt es allerdings Schnittmengen, denn es gibt viele Luftfahrzeuge, die zum einen zertifiziert sind und zum anderen Teil auch als UL durch die Gegend fliegen. Ich nenne jetzt mal hier so ein Beispiel, eine Breeza oder eine Bristel. Das sind Luftfahrzeuge, die zum einen als UL zugelassen werden können, also mit Delta-Mike-Kennung hinten dran haben, oder zertifizierte Luftfahrzeuge, die mit Delta-Echo-Kennung durch die Gegend fliegen. Und da gibt es natürlich eine Schnittmenge. Also sprich, wenn die technische Probleme haben, ist es natürlich auch für uns relativ wichtig, um zu schauen, ob in der UL-Szene genau das Gleiche dort ist. Wir sind natürlich im engen Kontakt mit dem DULF und mit dem DAEC, wenn es um solche Luftfahrzeugtypen geht. Aber wir möchten natürlich auch gerne bei uns in der Datenbank haben. Also auch solche Meldungen, die bei uns mit Delta-Mike-Kennung bei uns auflaufen, werden verarbeitet, genauso wie jede andere Meldung und wird auch genauso in unserer deutschen Datenbank abgelegt und auch in der europäischen Datenbank. Nichtsdestotrotz, wir sind dafür nicht zuständig, machen die Arbeit aber trotzdem.
Okay, also du ermutigst jeden Luftsportgeräteführer ebenfalls Dinge über ECAS zu melden. Und ich nehme auch an, wenn es flugbetriebliche Dinge sind, die jetzt nicht unbedingt mit dem Flugzeugmuster zu tun haben, ist es ja dennoch interessant. Da spielt ja das Flugzeug, was dem das passiert ist, sage ich mal, eigentlich keine Rolle, oder?
Das ist ganz genau der richtige Punkt. Und erstaunlicherweise, kleiner Funfact, wir haben deutlich einen größeren Anstieg bei den UL-Meldungen als in der anderen Fliegerei. Also sprich bei Segelflugzeugen, da kann man ungefähr sagen, kann man jetzt aus der Abschätzung, aus meiner eigenen Abschätzung, kann man sagen, so um die 15 bis 20 Meldungen bekommen wir pro Jahr. Und bei den ULs wird es wirklich stetig mehr. Also da kann man wirklich einen deutlichen Aufwärtstrend sehen.
15 bis 20 Meldungen aus dem Bereich Segelflug oder?
Ja, aus dem Bereich, also mit Flugzeugen, mit ja, also Delta, also mit Zahlenkennung hinten dran.
Ja, okay.
Das ist ja schön ja in der deutschen Luftfahrt. Man kann anhand des Kennzeichens erkennen, welche Luftfahrzeugklasse gerade betroffen ist.
Ja, das stimmt. Das ist nicht in jedem Land der Welt so. Ja, richtig. Super. Welche Fristen gelten für Meldungen, die ich machen muss? Also wenn mir was passiert, was ich gemäß der zitierten UFO-Verordnung an euch melden muss, wie schnell muss ich das tun?
Also bei der BFU ist es ja so, ja, so bald wie möglich, also sofort. Und bei uns, wir haben eine Zeitfenster von 72 Stunden. Wobei, auch wenn einem dann vielleicht nochmal später was später einfällt, dann kann man auch nochmal ein bisschen später melden. Aber erstmal prinzipiell 72 Stunden. Wobei natürlich immer zu sagen ist, eine solche Meldung muss natürlich möglichst sachlich und auch möglichst schnell mit frischem Gedächtnis quasi abgesetzt werden, damit auch wirklich noch alles im Gedächtnis, im Kurzzeitgedächtnis abgerufen werden kann. Je schneller, desto besser, aber auch desto sachlicher, desto besser. Also sprich, lieber einmal warten, nochmal eine Nacht drüber schlafen und zu gucken, was denn wirklich vorgefallen ist und auch Fotos machen. Das ist auch immer relativ wichtig, weil nichts sagt mehr als ein Foto. Da kann man viel schreiben drumherum. Deswegen lieber ein Foto dazu mit anfügen, anstatt nur Text zu schreiben.
72 Stunden, sagst du, aber wenn einem später noch was einfällt, macht das auch nichts und die Meldung möglichst lebendig gestalten.
Ganz genau.
Fotos und so weiter.
Genau. Und gerade in der kleinen Luftfahrt ist es ja so, dass immer relativ viel Emotionen mitschwingen. Das ist ja auch immer relativ wichtig, dass man diese möglichst rauslässt. Auch aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, je sachlicher, desto besser.
Okay, gut. Hast du vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung raus noch Tipps, wie man zum Beispiel in Vereinen diese Just Culture und diese Meldekultur, sage ich mal, fördern kann? Denn gerade in Vereinen, weiß ich auch persönlich, gibt es vielleicht die größten Vorbehalte dagegen und das Thema gestaltet sich etwas zäh. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, was man als Vereinsvorstand zum Beispiel oder auch als engagiertes Vereinsmitglied machen kann, um seine Kameraden oder die anderen Mitglieder davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist, Dinge zu melden?
Natürlich ist es, also ich sehe immer, weil ich auch selber Betroffener bin, immer als Fluglehrer, das sind halt eben unsere Multiplikatoren. Die müssen halt vor allen Dingen diese Fehlerkultur vorleben. Und je sachlicher, desto besser. Und zu wenig Emotionen. Das fällt wirklich schwer in der kleinen Luftfahrt. Ich kann das aus meinem beruflichen Kontext so sagen, dass diese kleinen Maschinen meistens mehr Aufwand sind, um da die Wogen zu glätten, um einfach mal auf den Kernpunkt der Sachlichkeit zu kommen. Wir machen das bei uns im Verein so, dass wir haben ein Tool, das nennt sich Vereinsflieger. Das wollen wir dazu nutzen, um Meldungen bei uns intern zu sammeln, auch anonym. Das geht dann an einen, ja, ich nenne es mal Beauftragten im Verein, der diese Meldungen sich anschaut. Der ist dann natürlich auch mit den Regularien vertraut. Haha, wen wundert's, das bin ich bei uns im Verein. Der weiß dann ganz genau, was zu melden ist, was also ans LBA weiterzumelden ist und was nicht. Und der kann dann erstmal so da die Wogen glätten und ist dann so eine Art Mediator, um zu gucken, wie kriegen wir jetzt hier mehr Sicherheit in den Verein? Kann das dann auch irgendwie weiter fördern? Kann das mit, ich nenne es mal, ein Vereinstreffen machen, wo solche Ereignisse angesprochen werden? Anonym natürlich, nicht sagen, wer da jetzt gerade betroffen ist, auch wenn es im Verein natürlich die Anzahl der Leute, die betroffen sein könnten, relativ klein ist und man meistens immer weiß, wer über wen man da spricht. Aber das muss einfach gelebt werden. Das ist einfach das Wichtigste an der ganzen Geschichte.
Zusammengefasst, Funktionsträger sollten das Ganze vorleben, Mitglieder müssen informiert werden und es macht auch Sinn, im Verein ein Meldewesen zu etablieren, erstmal im kleinen Rahmen und dann zu schauen, was muss davon weitergemeldet werden. Ja.
Ganz genau. Und immer im großen Hinterkopf zu haben, ja, das geht auch noch an die große Meldung, eventuell ans LBA.
Ja, Kai, gibt es sonst noch irgendetwas zu dem Thema, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
Ja, also ich kann nur dazu ermutigen, an uns zu melden. Wir als Luftfahrt Bundesamt und auch unsere ganzen anderen nationalen Luftfahrtbehörden, die wir hier haben, haben eigentlich nur eins im Sinn, die Fliegerei sicherer zu machen, gerade mit solch einem Meldewesen. Das ist das, wo wir Hand in Hand arbeiten mit meinen Kollegen hier beim Luftfahrtbundesamt in den anderen Luftfahrtbehörden. Und wir möchten alle zu Hause wieder bei unseren Familien ankommen nach einem schönen Tag auf dem Flugplatz. Und das sollte halt immer die oberste Priorität sein.
Ja, schönes Statement nochmal, dass es einfach um Flugsicherheit geht und nicht darum, irgendjemanden zu bestrafen. Und ich glaube, ich verrate auch nicht zu viel, so habe ich dich oder euch zumindest kennengelernt, dass man sich auch bei Fragen gerne an das Referat B6 wenden kann, wenn man sich zu dem Thema austauschen möchte, oder?
Genau, das kann man machen. Wir packen ja nachher noch schön in die Shownotes unsere Kontaktdaten rein. Und genau. Da kann man gerne sich mal erkundigen, wie das hier so ist.
Okay. Ja, Kai, das war sehr aufschlussreich. Danke, dass du mit mir über dieses Thema gesprochen hast. Ich denke, es ist deutlich geworden, wie wichtig Ereignismeldungen sind und dass niemand Angst davor, geschweige denn vor irgendwelchen Konsequenzen haben muss. Ja, es wäre toll, wenn auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Informationen weitertragen könntet, damit das Thema Ereignismeldungen seinen schlechten Ruf verliert. Ja, nochmals vielen Dank an dich, Kai. Es war ein sehr interessantes Gespräch und ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
Ja, dankeschön. Bis dann.
Damit kommen wir leider auch schon wieder zum Ende der heutigen Folge. Hier nochmal der Aufruf, uns eine Mail an redaktion@fliegermagazin.de zu schreiben, wenn auch du in unserem Podcast über einen Vorfall sprechen möchtest. Und auch Feedback ist natürlich jederzeit herzlich willkommen auf diesem Weg.